die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext aus Nehemia, Kapitel 2, Vers 6 bis zum Ende des Kapitels. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. In der Predigt werde ich immer wieder auch Verse wieder aus dem Predigttext zitieren, aber aus der Schlachterübersetzung, hier auf den Blättern steht die Lutherübersetzung, nicht, dass euch wundert, dass es da kleine Unterschiede gibt. Unser Predigttext heute beginnt mit dem Vers, mit dem der letzte Predigttext aufgehört hat, nämlich mit der grundsätzlichen Zustimmung des persischen Königs Artasasta zum Wiederaufbau Jerusalems. Großer Grund zur Freude für Nehemia, aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Er hat sich für diese Begegnung mit dem König gut vorbereitet. Er hat viel gebetet und gefastet, das haben wir das letzte Mal gesehen. Er wusste, alles ist von Gottes Gnade abhängig. Aber heute erfahren wir ganz interessanterweise, er hat nicht nur gebetet. Er hat die vergangenen Monate, 4 Monate waren es, auch genutzt, um eine Strategie und einen Plan für den Wiederaufbau zu entwickeln. Das Thema heute lautet, wenn Gott dich in den Dienst nimmt. Und der erste Punkt, bei allem Gottvertrauen, bereite dich mit ganzer Kraft vor. Nehemia stürzte sich nicht blauäugig in diese Unternehmung, sondern er bereitete sich so gut, wie es ging, für seine Aufgabe vor. Warum war diese Vorbereitung wichtig? Warum ist diese Vorbereitung auch für unseren Dienst wichtig? Und wie kann sie genau aussehen? Das wollen wir uns heute anschauen. Das wollen wir heute von Nehemia lernen. Also die erste Frage ist, warum? Warum war das notwendig? Warum hat Nehemia nicht nur gebetet und den Rest Gott überlassen, sondern gleichzeitig schon mit der Planung angefangen? Nun, schon allein deshalb, weil er dem König natürlich Rede und Antwort stehen musste. Ja? Sobald er die Frage rausgehauen hat, kommt die Frage vom König zurück. Ja gut, wie lange dauert das? Nun, wenn du für so ein Großprojekt sagen willst, wie lange das dauert, dann musst du vorher dich intensiv damit beschäftigt haben. Du musst dich viel Zeit am Schreibtisch verbracht haben, mit Architekten, mit Bauleuten. Du musst dich unterhalten haben, intensiv mit den Leuten von vor Ort, also die sich wirklich auskennen. Du musst überhaupt erst mal wissen, wie das Ausmaß dieser Aufgabe ist, die vor dir liegt. Aber es geht nicht nur darum, dass Nehemia dem König Rede und Antwort stehen muss, sondern auch darum, dass er noch weitere Bitten an ihn richten kann. Wir haben es ja gehört. Und darum, das steckt hinter den Bitten, hat sich Nehemia auch sehr gründlich vorbereitet über die politische Lage vor Ort, über mögliche Gefahren und Hindernisse und über die Beschaffung von Baumaterialien. Also, warum diese intensive Vorbereitung von Nehemia? Nun, die Antwort lautet, damit es dann auch funktioniert. Damit er ohne größere Verzögerung seine Aufgabe anpacken und erfolgreich durchführen kann. Nehemia hat gebetet, viel gebetet, aber er hat auch geplant, er hat sich vorbereitet. Gott will seine Kinder in der Welt gebrauchen. Nicht nur die kirchlichen Amtsträger, nicht nur die, die jetzt ganz besonders im Dienst des Herrn stehen, sondern alle Christen. Wir alle sind Diener Gottes. Gott will durch seine Gemeinde in der Welt wirken. Jeder Christ hat deshalb innerhalb der Gemeinde eine Aufgabe. Paulus gebraucht das Bild vom Leib. Ja, wir sind wie ein Leib und jedes Glied an diesem Leib ist wichtig, hat eine Aufgabe. Keiner kann sich zurücklehnen und sagen, Gott und die anderen werden es schon machen. Damit wir Gott dienen können, hält Gott seine Hand über uns. Er ist bei uns, er begabt uns, er stärkt uns. Er erhört unsere Gebete und er wirkt sogar Wunder. Aber er fordert auch von uns vollen Einsatz. Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft beziehungsweise mit ganzem Verstand, das bedeutet, dass ich ihn allein anbete, dass ich alles von ihm erwarte. Aber es bedeutet nicht, dass ich mich zurücklehne und dann alles andere auf mich zukommen lasse, sondern dass ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft ihm diene. Und das beginnt schon bei der Vorbereitung für den Dienst. Und wisst ihr, auch das ist Anbetung. Ich kann das nicht trennen, ja, einerseits bete ich und dann ist das Restliche nebenbei. Auch das ist Anbetung. Das bedeutet, auf Gott zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein, zu glauben. Nehemia hat sich intensiv für den Aufbau Jerusalems durch Planung und Recherche vorbereitet. Nicht, weil er kleingläubig war, also nach dem Motto, Gottes Segen ist schön und gut, aber vielleicht klappt das nicht mit Gott. Vielleicht hört er mich nicht. Und dann muss ich es irgendwie sonst anderweitig schaffen. Nein. Einerseits lag seinen intensiven Vorbereitungen ein umso größerer Glaube zugrunde. Denn während der Planung hatte er noch nicht mal eine Gesprächsmöglichkeit, geschweige denn eine Zusage vom König. Er plante, weil er hoffte, es nicht vergeblich zu tun. Weil er glaubte, dass Gott ihn erhören würde. Weil er Gottes Verheißungen und sein Wort ernst nahm. Deshalb hat er sich auch sofort an den Schreibtisch gesetzt und angefangen zu planen. Aber andererseits, weil er Gott mit seiner ganzen Kraft und mit seinem ganzen Denken, mit seiner Vernunft, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Talenten dienen wollte. Versteht ihr, was die Aussage ist? An Gott zu glauben und ihm nachzufolgen bedeutet nicht, dass ich meinen Kopf ausschalte und treu doof einfach ohne nachzudenken glaube und tue, was man mir sagt. Das Gegenteil ist der Fall. Seid überlegt und sorgfältig und vorausschauend, gerade auch in euren geistlichen Aufgaben, in euren Diensten für die Gemeinde, in euren Diensten für Gott. Seid eben nicht blauäugig. Verwechselt nicht Blauäugigkeit und Naivität, ja vielleicht sogar Nachlässigkeit, mit Optimismus, Zuversicht und Gottvertrauen. Es ist nicht so, dass Nehemia nicht optimistisch war. Dass er da so zweifelnd pessimistisch am Schreibtisch saß und sagt, ich muss hier schuften, sonst klappt das alles nicht. Nein, er war optimistisch. Er war voller Zuversicht. Gott hat es ihm ins Herz gegeben. Seine Hand war über ihm. Er wird hier sogar zweimal erwähnt. Er hat sein Gebet erhört. Er hat ihn innerlich, äußerlich zugerüstet. Nehemia war so voller Mut und Optimismus, dass er später dann sogar die ganze Riege der Vorsteher von Israel, das ganze Volk zum erneuten Aufbau überzeugen und motivieren konnte. Er war sich so sicher. Er war so zuversichtlich, so optimistisch, dass er noch nicht mal probierte, mit diesen Feinden irgendwie zu reden, vielleicht einen Kompromiss zu finden, irgendwie zu verhandeln, auf sie zuzugehen, sondern hat von vornherein ihnen eine Abfuhr erteilt. Er war nicht blauäugig, aber er war optimistisch. Er hatte Vertrauen. Nehemia war sich durchaus der möglichen Gefahren und der schwierigen Aufgabe bewusst. Er war nicht naiv und übermütig, sondern durchdacht und mutig. Dass die gute Hand Gottes über ihm war, das bedeutete nicht, dass seine Aufgabe mit Leichtigkeit zu erfüllen war. Gott ist auf meiner Seite, na dann wird das alles schon laufen. Nein. Und dass die gute Hand Gottes über ihm war, bedeutete auch nicht, dass keine Feinde mehr gegen ihn standen. Das Gegenteil war der Fall. Weil Gott mit ihm war, weil er für Gott im Dienst, für den Herrn im Dienst stand, musste er damit rechnen, dass Feinde gegen ihn stehen werden. Musste er mit Widerständen rechnen. Und wir sehen das im Vers 10, schon auf der Hinreise, ist noch gar nicht da, er hat noch gar nicht angefangen, spürt er die ersten Widerstände von diesen Statthaltern. Was Gott in Nehemia ins Herz gegeben hat, obwohl das jetzt eine ganz irdische Angelegenheit war, die Stadt aufzubauen, war ein überirdischer Auftrag. Er kam von Gott. Gott hatte es ihm aufs Herz gegeben. Vers 12b wird das deutlich. Aber er sollte mit irdischen Mitteln durchgeführt werden. Jesus gab uns auch einen überirdischen Auftrag. Wir sollen Zeugen sein, Zeugen für eine überirdische Botschaft. Nämlich für das Evangelium. Aber auch für diese überirdische Botschaft sollen wir mit unseren irdischen Möglichkeiten und Mitteln zeugen. Wir hatten das heute im Bekenntnisunterricht, da ging es um die Schöpfung. Gott hat die Schöpfung geschaffen, Gott steht über der Schöpfung, Gott kann überirdisch in die Schöpfung eingreifen, aber er gebraucht schöpferische Mittel und Möglichkeiten, um sich in der Schöpfung zu offenbaren. Er redet mit menschlicher Sprache zu uns, er gebraucht Menschen. Und genauso sagt es Jesus zu seinen Jüngern, zu uns, Lukas 22, zu seinen Jüngern, ja, da steht, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Ja, mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, das bedeutete jeden Tag Wunder, überirdische Möglichkeiten, das war genial. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus von seinen Jüngern wieder zurückging. In den Himmel. Er würde nicht mehr leiblich bei ihnen sein. Was sagt er ihnen jetzt? Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Dieser Text ist natürlich sehr schwierig. weil hier von dem Schwert die Rede ist. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ich habe darüber eine Predigt gehalten, die könnt ihr euch gerne im Internet nochmal anhören. Aber so viel wird hier in diesem Text deutlich, auch wenn wir nicht alles jetzt glasklar verstehen. Jesus macht klar, es kommen Herausforderungen, große Herausforderungen und Gefahren auf die Jünger zu. Deshalb bereitet euch gut vor. Seid nicht unvorbereitet. Seid überlegt, sorgfältig, vorausschauend. Und das nicht nur in euren weltlichen Angelegenheiten, dort sind wir es ja meistens, sondern eben auch in euren geistlichen Angelegenheiten, in eurer Nachfolge. Damit, wenn ihr vorbereitet seid, dass ihr dann auch erfolgreich seid. Und so letztlich Gott Ehre und Freude machen könnt. Ja, macht euch Gedanken darüber, wie ihr Gott nachfolgen und ihm dienen könnt. Bereitet eure Aufgaben gut vor. Wir sollen Gott Vertrauen haben, ja. Aber wir sollen uns auch gut vorbereiten. Das gehört zusammen. Es gibt natürlich auch Momente, wo wir nicht uns vorbereiten konnten, wo wir einfach irgendwie in eine Situation hineingeraten sind, wo wir dann dastehen. Und auch da steht Gott uns zur Seite. Ich hatte das letzte Mal auch das mit dem Stoßgebet. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber auf Gottes Führung im Leben und in jeden einzelnen Tag zu vertrauen, bedeutet nicht nur offen dafür zu sein, wie Gott mich führt, sondern es bedeutet auch vorbereitet dafür zu sein. Beispiel wäre, ich möchte gerne in der Gemeinde mitarbeiten, in irgendeinem Bereich. Ich bin offen dafür. Das wäre auch gut, dass ich mich dafür vorbereite. Dann kann mich der Herr auch gebrauchen. Ich möchte gerne im Musikdienst mitarbeiten. Wäre schon gut, wenn ich ein Instrument lerne, ja, oder sowas. Dann kann der Herr mich dort auch gebrauchen. Ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber so läuft's. Ja, Vertrauen auf Gott, aber eben auch vorbereiten. Und auch dieses nicht nur, dass wir so die großen Projekte sehen, die großen Aufgaben und dass wir sehen, oh hier müssen wir was tun, sondern auch in den kleinen Dingen. Es sind ja viele, viele kleine Dienste, die wir tun sollen, tun dürfen, in denen uns Gott gebrauchen will. Und auch da sollen wir treu sein, treu im Kleinen. Wer treu ist im Kleinen, der wird auch treu sein im Großen, sagt Jesus. Gut, Vorbereitung ist wichtig. Aber wie können wir das konkret machen? Das wollen wir uns jetzt noch etwas ausführlicher anschauen. Ich bin gut vorbereitet, wenn ich viel bete. Das ist die Grundlage. Das ist die grundlegende Lektion, die grundlegende Vorbereitung. Und die ist so wichtig, dass wir uns das letzte Mal da die ganze Predigt lang mit diesem Thema beschäftigt haben. Okay, wie geht's weiter? Ich bin gut vorbereitet, wenn ich meine Aufgabe gut kenne. Das ist das, was wir hier heute von Nehemia besonders lernen. Wenn ich meine Aufgabe gut kenne, ich muss über das Ausmaß meiner Aufgabe Bescheid wissen. Was gehört alles dazu? Was ist das Ziel? Was benötige ich dafür? Und noch eine Frage, die wir vielleicht oft nicht bedenken, mit welchen Widerständen muss ich rechnen? Dass ich da schon das im Vorfeld bedenke. Welche Probleme könnten auf mich zukommen? Und diese inhaltliche Vorbereitung gilt allgemein für unsere Nachfolge und dann für die konkreten Dinge in der Nachfolge. Ich gehe erstmal auf diese allgemeine Nachfolge ein, denn Jesus selbst fordert uns auf, die Kosten der Nachfolge zu berechnen. Er gebraucht da dieses Bild vom Turmbau, ja? Das ist eine ziemliche Aktion gewesen, wenn man irgendwie so einen Schutzturm bauen wollte. Wer das macht, musste vorher gut überlegen, ob er das überhaupt schafft. Nicht, dass er dann in der Mitte abbrechen muss und zum Gespött wird. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, zur gänzlichen Ausführung. Und dann sagt Jesus auch noch, wie viel denn die Nachfolge kostet. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Nachfolge kostet dein ganzes Leben. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Leben. Ich wiederhole das nochmal, damit nicht jemand auf den Gedanken kommt, wenn ich jetzt einzelne Beispiele, einzelne konkrete Aufgaben benenne oder erwähne, dass es ausreicht, im Dienst für den Herrn so ein paar Regeln einzuhalten. Okay, wenn ich das Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 erfüllt bin, dann stehe ich gut da, dann werde ich das schon schaffen, dann reicht das aus. Weil es kommt immer auf dein ganzes Leben, immer auf dein ganzes Herz an. Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen, wörtlich. Er hat sein Leben gegeben, um uns vom ewigen Tod zu kaufen, frei zu kaufen. Und er sagt uns im Römerbrief, als Folge davon, Römer 6, Vers 13, so gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst hin, Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also wir sollen uns ganz Gott hingeben. Das gilt für die Nachfolge im Großen und Ganzen, im Allgemeinen. Und dann eben konkret für die einzelnen Aufgaben, Projekte und Pläne. Bei Nehemia war es der Wiederaufbau der Stadtmauer. Von Susan, der Burg Susan, wo er sich da befand, aus hat er sich schon so gut wie es geht einen Überblick verschafft. Und dann, als er vor Ort angekommen war, lesen wir von dieser nächtlichen Stadtumwanderung. Ja, so eine Nacht- und Nebelaktion. Und wir fragen uns natürlich, was soll das Ganze? Hätte er sich das Ding nicht lieber bei Tageslicht ansehen sollen? Nun, er hatte seine guten Gründe. Er wollte, dass die Feinde so spät wie möglich seine nächsten Schritte erfahren und dann eben auch Gegenmaßnahmen ergreifen können. Ja, nicht nur Nehemia nutzte hier seine Zeit gut, auch die Feinde nutzten ihre Zeit gut. Die wussten ja, was Nehemia machen wollte. Und wir merken das, am Anfang, als er dort vorbeireiste, da waren es zwei Feinde. Am Ende, als sie jetzt anfangen wollen mit Bauen, da sind es schon drei. Die haben schon noch einen dritten Stallhalter dazugeholt. Die haben sich nicht zurückgelehnt, haben jetzt mal gewartet, was passiert. Die waren aktiv. Und dementsprechend vorsichtig und strategisch ist Nehemia vorgegangen. Aber es ging nicht nur um die Feinde. Es ging auch um seine Mitarbeiter, um sein Volk. Schon vor der ersten Baubesprechung. Mit allen Führern, Leitern und Mitarbeitern wollte er vorbereitet sein. Ja, wieder das Ding mit der Vorbereitung. Er wollte von vornherein in der Lage sein, konkrete Vorschläge zu machen und wenn dann die Gegenargumente von allen Seiten hageln, dass er ihnen entgegnen konnte, dass er sie vielleicht auch entkräften konnte. Als Leiter und Hauptverantwortlicher musste er seinen Feinden, aber auch seinen Mitarbeitern immer einen Schritt voraus sein. Stellt euch mal diese Baubesprechung vor. Ja, Nehemia kommt, Leute, lasst uns die Stadtmauer aufbauen. Reaktion, geht's noch? Das ist von ganz oben verboten worden. Wir dürfen das nicht. Wir haben am Esra 4 gelesen. Ja, hallo Leute, ich komme von ganz oben. Hier ist die Genehmigung, wir dürfen. Okay, gut, aber hast du dir schon mal die Stadt nochmal angesehen? Das ist ein riesiger Schutthaufen. Was willst du denn hier machen? Habe ich mir alles angesehen, ich weiß genau Bescheid. Okay, ja, aber mit was willst du denn die Stadtmauer aufbauen? Wir sind doch selber arm dran, wirtschaftlich am Boden. Hier, Leute, ich habe meine Bescheinigung, wir können Holz holen und so weiter und so weiter. Nehemia war vorbereitet. Und für jeden von uns, ob wir nun in einer Leitungsposition sind oder nicht, ist es wichtig zu wissen, was zu unserer Aufgabe alles dazugehört. Was wir zur Bewältigung brauchen. Und vor allen Dingen, mit welchen Problemen, mit welchen Anfeindungen wir zu rechnen haben. Wisst ihr, auch wenn ihr keine Leute unter euch habt, können trotzdem Leute ankommen, die euch irgendwie gut gemeinte Ratschläge geben oder weniger gut gemeinte Ratschläge, ja, und die euch irgendwie ins Schleudern bringen, ins Zweifeln bringen. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was gehört zu meiner Aufgabe dazu, wie kann ich sie bewältigen, mit was für Problemen muss ich rechnen. Und dann kann man dementsprechend Vorkehrungen treffen. Das ist dann der nächste Punkt der guten Vorbereitung. Also das erste war, wenn ich viel bete, ich bin gut vorbereitet, wenn ich meine Aufgabe gut kenne. Und ich bin gut vorbereitet, wenn ich alle möglichen Vorbereitungen treffe. Und ich sage mögliche, weil wir eben nicht immer alle Möglichkeiten haben. Ich kann nicht immer warten, bevor ich mit einem Projekt anfange, bis ich wirklich alles perfekt vorbereitet habe. Dass ich das ganze Geld im Vorfeld schon zusammen habe, dass ich alle Mitarbeiter habe, das ganze Material und so weiter. Wir müssen sehr oft anfangen mit unserem Dienst, mit den Dingen, die wir für Gott tun sollen, in einer Zeit, wo wir eben noch nicht alles haben, mit dem, was uns Gott einfach jetzt bis dahin zur Verfügung gestellt hat, und dann einfach hoffen, dass er uns auch das Übrige zur rechten Zeit geben wird. Nehemia konnte sich auch nicht auf alles vorbereiten. Wir werden das dann in den weiteren Kapiteln sehen, da kommt noch sonst was. Und er muss dann eben spontan reagieren. Aber er konnte zumindest einiges tun, nämlich sich die Genehmigung einholen für die Materialbeschaffung und diese Transitpässe, dass er überhaupt dorthin kommt. Aber auch dieses strategische und zügige Vorangehen, dass er seinen Feinden einen Schritt voraus war, dass er diese Angriffe abwehren konnte. Auch das gehört alles zu seinen Vorkehrungen, zur Vorbeugung gegen Gefahr. Also versuche dir so gut wie es geht einen Überblick über deine Aufgabe, deinen Dienst, dein Projekt, deine nächsten Schritte in der Nachfolge zu machen. Überlege, was du dazu brauchst, wo Probleme sein könnten, und dann triff, soweit es möglich ist, die nötigen Vorkehrungen. Wieder mal ein Beispiel, ist jetzt ein frommes Beispiel, aber das kennen wir ja aus unserem Leben, Bibel lesen. Das ist so ein allgemeiner Wille Gottes für uns alle. Wir sollen in seinem Wort studieren, sein Wort soll unser Leben prägen. Es könnte aber auch mal zu so einem ganz konkreten Projekt werden, dass man sich sagt, hey, dieses Jahr lese ich die Bibel durch. Und wenn man sich das sagt, hat man noch lange nicht die Bibel durchgelesen. Man fängt vielleicht sogar an, aber schnell verliert man doch dann die Zeit oder den Geist dafür, und irgendwas kommt dazwischen, und spätestens Mitte März ist man eh schon wieder weg vom Bibellesen, vom Projekt, ich lese die Bibel durch. Okay, wie kann ich das jetzt forcieren? Wie kann ich das gut vorbereiten? Gut, ich will die Bibel in einem Jahr durchlesen. Gucke ich mir doch mal an, wie groß ist denn eigentlich die Bibel? Was gehört denn alles dazu? Gibt es vielleicht Probleme, die auftreten könnten? Zum Beispiel, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe, weil mein Terminkalender zu voll ist. Dass ich viele Sachen in der Bibel nicht verstehen werde und deshalb meine Freude daran und meinen Ehrgeiz verlieren werde, das zu lesen. Ist vielleicht die Möglichkeit, dass ich sowieso ein Disziplinproblem habe? Sollte ich vielleicht mir einen Bibelleseplan organisieren? Sollte ich vielleicht auch noch mit jemand anderes bitten, mich zu begleiten, dass er für mich beten kann, dass er mich immer mal fragt, wie weit bist du? Ich sollte es einfach vorbereiten. Und dass ich dann sozusagen dieses Jahr lese ich die Bibel durch. Okay, ich weiß, ich muss jeden Monat mindestens so und so viel lesen. Ich habe ja den Bibelleseplan, der und der betet für mich. Das und das sind die Gefahren, das weiß ich. Ich habe mir jetzt den Terminplan, den Tagesplan so und so eingeteilt und so weiter. Und das könnt ihr jetzt auf alle möglichen Dinge anwenden. Familie gründen, eine Ausbildung machen, dass ich, was weiß ich, meine freie Zeit besser nutzen will, oder dass ich in der Gemeinde dienen möchte, dass ich mir ein gewisses Thema arbeiten möchte, dass ich anderen Menschen helfen will, dass ich vielleicht gegen eine Abhängigkeit, gegen eine Gewohnheitssünde in meinem Leben kämpfen will. Das sind alles Dinge, die fallen nicht einfach so auf uns hernieder, sondern Gott möchte, dass wir sie anpacken, dass wir sie gut vorbereiten, dass wir es dann eben auch schaffen. Was immer dir Gott in dein Herz gegeben hat oder vor die Füße gelegt hat, lass es nicht einfach auf dich zukommen. Stolper nicht einfach drauf los, sondern bereite dich vor, mach dir einen Plan. Indem du das Ausmaß der Aufgabe untersuchst, Vorkehrungen triffst und Widerständen vorbeugst. Das ist die erste Botschaft von diesem Text. Bei allem Gebet, bei allem Gottvertrauen, bereite dich mit ganzer Kraft vor. Aber dieser Text hat natürlich noch eine weitere Aussage. Bei aller Vorbereitung, bei aller Vorsorge, vertraue auf die göttliche Fürsorge. Die Juden in Jerusalem, die hatten schon einmal versucht, die Stadtmauer aufzubauen. Und sie sind an den Widerständen gescheitert. Und wir können uns gut vorstellen, dass sie ziemlich ernüchtert waren, dass sie jeglichen Antrieb verloren hatten, dieses gigantische Projekt doch mal anzupacken. Warum sollten sie erneut den Aufbau wagen, nur um doch wieder ausgebremst und gestoppt zu werden, nur um erneut wieder erniedrigt und verhöhnt zu werden. Und ihr kennt das vielleicht aus eurem Leben, wenn man irgendwas versucht hatte, angepackt hatte, man wollte es schaffen, man musste aufhören. Es gab zu viele Widerstände. Dann ist man nicht motiviert, die Sache wieder neu anzupacken, sondern man sagt sich, ja, bevor ich wieder reinfalle, bevor wieder nichts wird, bevor die Enttäuschung noch größer wird, bevor ich in ein tieferes Loch falle, lasse ich es lieber gleich sein. Also wir können uns vorstellen, die Stimmung war ziemlich am Boden in Jerusalem, dort noch was zu machen. Wie geht Nehemia jetzt vor, um sie dennoch für den anstrengenden Wiederaufbau zu gewinnen? Wie motiviert er sie? Vers 17. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Also das Erste, was Nehemia macht, ist, er fordert sie heraus. Er weist sie nochmal so richtig deutlich hin auf das Problem. Die Schmach, die auf ihnen liegt. Er rüttelt sie aus ihrer Gleichgültigkeit, aus ihrer Antriebslosigkeit auf. Aber das ist nur der erste Schritt. Vielleicht wollte er erstmal nur, dass sie ihm zuhören. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt berichtet er von Gottes gnädiger Fürsorge. Vers 18. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Das ist die Botschaft, mit denen Nehemia diese Menschen motiviert. Er erzählt ihnen, wie Gott seine Gebete erhört hat. Wie Gott ihnen den König gnädig gestimmt hat. Wie die gute Hand Gottes über ihm war. Wie dieses ganze Projekt bis hierher ein Projekt unter der Hand Gottes ist. Nehemia lobt und bezeugt Gottes Macht und Treue. Und dieses Zeugnis überzeugt seine Zuhörer. Manche wichtige Aufgabe, die fordert uns vielleicht auch heraus. Und da merken wir, es wäre nötig, dass das mal langsam wird, dass ich das mal anpacke. Das liegt ja schon so lange rum. Das drückt mir schon richtig auf der Seele. Ich muss das jetzt mal packen. Ich muss das jetzt mal machen. Aber das reicht als Motivation meistens nicht aus, oder? Das kann ja dann auch noch eine Weile rumliegen. Nein, Gottes Fürsorge und Treue zu uns ist die Motivation, die wir brauchen und die uns vor allem dann durchträgt. Jeder von uns hat doch so gewisse Aufgaben und Projekte vor sich. Und jeder von uns kennt doch, wie schnell man manchmal den Mut verliert und aufgeben oder vielleicht sogar gar nicht erst anfangen möchte. Gerade dann, wenn man sich gut vorbereitet. Ja, wenn ich mir wirklich einen Überblick verschaffe, was gehört alles dazu? Und wenn ich merke, wow, und das ist doch nicht einfach so schnell zu machen, dann merke ich erstmal, hey, das ist ein wichtiges Projekt. Dann stehe ich auf einmal vor dem Berg. Am Anfang dachte ich, ja, ich mache das mal. Dann merke ich, ich habe mich gut vorbereitet. Dieser Berg vor mir. Ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Wisst ihr, mir geht das ganz oft so, zum Beispiel bei der Predigtvorbereitung. Ah ja, dieser Text, der klingt gut und das wird bestimmt eine gute Botschaft, der ist interessant. Dann arbeite ich mich rein, versuche herauszufinden, worum geht es denn eigentlich. Und dann merke ich, da steckt drin das und das und das und das und das auch noch und das Gesamtthema und das. Und wenn ich damit fertig bin und guten Überblick habe, dann bin ich einfach geplättet. Dann habe ich auch gar keine Lust mehr weiterzumachen, mit der eigentlichen Arbeit anzufangen. Wisst ihr, und in diesem Moment, wo wir diesen Berg vor uns sehen und nicht mehr wissen, wie sollen wir das jetzt schaffen, in diesem Moment ist es so wichtig zu sehen, dass wir nicht alleine stehen, sondern dass Gottes Hand über uns ist. Dass er unser Werk gelingen lassen will. Gott ist nicht so, dass er uns sozusagen oben auf dem Berg empfängt. So, wir müssen erstmal selber hochkommen, alles schaffen und dann, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Sondern Gott will jeden ganz kleinen Schritt mit uns mitgehen. Für uns fürsorgen. Gottes Treue in der Vergangenheit ist unsere Motivation und Ermutigung für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Weil Gott bisher treu mit uns war, wird auch weiterhin mich jeden einzelnen Schritt bewahren und führen und mir helfen. Das ist in unserem persönlichen Glaubensleben so, dass wir zurückblicken dürfen auf Glaubenserfahrungen. Und dann sollten wir uns auch gegenseitig damit stärken, dass wir dieses Zeugnis uns gegenseitig mitteilen. Schau mal, die und die Gebetserhörung habe ich erfahren. Da hat mir Gott so wunderbar geholfen. Das durfte ich schaffen durch seine Gnade. Dass wir uns wirklich berichten, wie Gott uns führt. Aber vor allen Dingen dürfen wir auf das schauen, was Christus am Kreuz getan hat. Christus hat uns dort erlöst. Und Christus will uns jetzt führen. Er steht für uns ein. Und dass wir da wirklich sicher sein dürfen, dass Christus für uns ist, das ist eben das Kreuz, das ist das Evangelium. Er ist für uns gestorben und darum dürfen wir sicher sein, dass er jetzt für uns eintritt. Christus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Und er sagt uns, ich bin bei euch alle Tage. Wisst ihr, wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir ins Zweifeln kommen, wenn wir überlegen, ist Gott überhaupt noch mit mir, dann ist das Evangelium die Antwort. Weil wir am Kreuz oder durch das Kreuz wissen dürfen, Gott steht nicht mehr gegen uns. Wir sind nicht mehr fern von Gott. Ich muss nicht alleine durch diese Welt und durch mein Leben versuchen zu gehen. Das Kreuz bedeutet, Gott ist für uns. Das Kreuz bedeutet, Gott will es uns gelingen lassen. Das Kreuz bedeutet, alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Wenn wir das im Blick behalten, wenn wir darauf vertrauen, dann sind wir vorbereitet, dann sind wir wirklich vorbereitet. Und dann können die Probleme und die Angriffe kommen. Bei Nehemia und waren es dann diese drei wichtigen Amtspersonen der umliegenden Verwaltungsbezirke. Müsst ihr euch vorstellen, das waren die drei Regionen um Juda, da war also fast komplett eingeschlossen, alle gegen ihn. Vers 19, als dann Ballad der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber dies hörten, was sie jetzt anfangen wollen zu bauen, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr da euch vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Und diese Leute, diese Amtspersonen befürchteten durch den Wiederaufbau Jerusalems eine Einschränkung ihres eigenen Machtbereichs. Und das nicht zu Unrecht. Ja, Jerusalem sollte zu einer politischen und wirtschaftlichen Konkurrenz werden. Und Neid, Missgunst und Angst waren davor programmiert. Und jetzt versuchen sie, den Aufbau zu stoppen, noch bevor er überhaupt beginnt. Durch Spott und vor allen Dingen durch Einschüchterung, ja, durch Angst machen. Das kennen wir ja, dass da Leute kommen und uns immer wieder einschüchtern wollen. Das hat doch überhaupt keinen Sinn, gibt es doch nur Probleme. Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil, noch Recht, noch Andenken in Jerusalem. Nehemia steht vor den Ruinen der Stadtmauer. Vor einer weit über die Hälfte zerstörten Stadt, vor einem Schutthaufen. Und erklärt vor diesen Leuten die Unabhängigkeitserklärung Jerusalems. Wir brauchen euch nicht. Warum? Gott ist auf unserer Seite. Der Grund, warum Nehemia sich von Anfang an intensiv in die Vorbereitung gestürzt hat, war Gottes Verheißung an ihn. Der Grund, warum sie nun gemeinsam die Arbeit trotz Anfeindungen beginnen wollen, war Gottes Verheißung an sie. Gott wird es uns gelingen lassen. Er wird für uns sorgen. Und nochmal, weil wir auf Christus schauen dürfen, weil er für uns gestorben ist und unser Herr ist, können wir, die wir ihm nachfolgen und in seinem Dienst stehen, umso mehr darauf vertrauen. So können auch wir offen verkünden und uns einander zusprechen. Gott wird es uns gelingen lassen. Gott wird für uns sorgen. Amen.
Amen.
Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und du sagst uns in deinem Wort, Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Ja, Herr, wir brauchen Weisheit, um unser Leben zu leben und um die Dinge, die du uns auch ins Herz gibst und vor die Füße legst, zu tun. Und Herr, der Anfang der Weisheit ist eben in der Furcht Gottes, dass wir auf dich vertrauen. Dass wir daran festhalten, dass du unser Herr bist, der für uns eintritt. Und dass wir von dir abhängig sind. Und Herr, so bitten wir dich, erfülle uns mit Weisheit. Schenk uns diese Liebe zu dir in unser Herz, die sich da wirklich zeigt in unseren Werken, dass wir mit dir, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aber eben auch mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand nachfolgen. Amen.